Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Seele erhebe den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Wir wollen beten. Ach Herr, unsere Herzen sind müde geworden in den Dingen des Alltags, im Kampf der Woche. Unsere Gewissen sind beladen von all dem, was Sünde und Schuld ist. Und nun führe uns doch selber, Herr, vor dein Angesicht. O du Herr, der du die Nägel malerst und die durchgrabenen Füße, wir legen dir unser armes Herz hin und unser schuldbeladenes Gewissen. Und wir möchten dich bitten, reinige uns in deinem Blute und gib uns deinen Heiligen Geist, Herr, dass wir ganz und gar erneuert und wiedergeboren werden durch deinen Geist und dein Wort. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todespein an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Da schreibt der Apostel Paulus im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth: Wir wollen euch nicht verschweigen, lieben Brüder, unsere Trübsal, die uns in Kleinasien widerfahren ist. Da wir über die Maßen beschwert waren und über alle Macht, dass wir auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, dass wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von solchem Tode erlöst hat und noch täglich erlöst, und hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen, durch Hilfe auch eurer Fürbitte für uns, auf das über uns für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viel Personen viel Dank geschehe. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten uns vorgenommen, wir wollten einige auffallende Psalmstellen besprechen, so Psalmstellen, an denen man hängen bleibt, wenn man die Psalmen liest. Und da finden wir ein merkwürdiges Wort in Psalm 129. Psalm 129, Vers 3. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen langgezogen. Der Herr, der gerecht ist, hat der gottlosen Seile abgehauen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Da hinten stehen so viele Leute, hier vorne sind noch 4 Stühle frei. Kommen Sie eben nach vorne. Brauchen Sie nicht zu stehen die ganze Zeit. Machen Sie es eben. Meine Freunde, als ich unseren merkwürdigen Text las, da fiel mir eine Erinnerung aus der Kriegszeit ein. Jetzt wird das so sichtbar. 20 Jahre Jubiläum, nicht? Alles so jährt, da fallen einem die Dinge wieder ein. Da war eine Baukompanie, also wirklich eine üble Baukompanie, in Zweiglaus einquartiert worden. Es war ausgemacht, es war befohlen, dass sie den ersten Stock haben sollten und für die Jugendarbeit sollte das Erdgeschoss und der zweite Stock erhalten bleiben. Aber schon nach ein paar Tagen hat der Hauptmann sie ganz brutal das ganze Haus unter den Nagel gerissen. Eines Tages standen Posten draußen und ließen keinen Jungen mehr hier rein. Alle meine Versuche beim Oberbürgermeister Dilgacht und das hatte keinen Wert. Ich flog überall nur raus. Da bin ich zu dem Hauptmann hin und habe gesagt, funktioniert das Ding, verstehen Sie hinten auf der Galerie? Ja, schön. Da bin ich zu dem Hauptmann hin und habe gesagt, Herr Hauptmann, das ist Unrecht, was Sie tun. Und Unrecht gut gedeiht nicht. Da ist kein Segen drauf. Und da lachte er mich aus. Damals bauten sie die fürchterlichen Mauern, die da im Keller sind, wisst ihr, die wurden da reingebaut. Und ein paar Tage nach diesem Gespräch, da gingen beim dollen Fliegerangriff ein paar Bomben hier aufs Weiglerhaus. Das Dach stürzte halb ein. Und da wurde es diesen Heimatkriegern zu unheimlich hier in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs. Da kratzten sie aus nach Werden, da war es ein bisschen sicher. Da bin ich nochmal zum Hauptmann hin und habe gesagt, Herr Hauptmann, ich habe Ihnen gesagt, liegt kein Segen drauf. Jetzt hat mein Gott Sie aus dem Hause rausgebombt. Wir können in Trümmern weitermachen. Gott hat Sie richtig rausgeschmissen. Und da wurde er wütend und sagte, reden Sie doch nicht so dummes Zeug. Ihr Pfarrhaus ist ja auch mit Bomben kaputt gemacht worden. Ihr Pfarrhaus ist ja auch zertrümmert. Und im Augenblick entfuhr mir unwillkürlich ein Satz, den ich in seiner Bedeutung damals selber gar nicht recht begriffen habe. So kann es einem gehen, dass man was sagt und hinterher merkt man, das ist richtig was Großartiges. Das kann auch umgekehrt gehen, nicht? Es entfuhr mir also ein Satz, den ich erst später seine Bedeutung ergriff. Ich sagte, Herr Hauptmann, dass ich auch ausgebombt bin, persönlich, das steht auf einem anderen Blatt. Das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Wir Christen haben unsere eigene und besondere Geschichte mit Gott. Das können Sie gar nicht damit reinziehen. Wir Christen haben unsere eigene und besondere Geschichte mit Gott. Das ist der Inhalt unseres Textes. Wir Christen haben eine eigene und besondere Geschichte mit Gott oder Gott mit uns. Wir haben richtig gesagt. Sehen Sie, hier in dem Psalm spricht Israel. Sie haben mich oft gedrängt, heißt hier, so sage Israel. So sage Israel. Israel ist in der Bibel das Volk Gottes. Das Volk, mit dem er den Bund gemacht hat. Das Volk des Eigentums. Neutestamentlich gesprochen, die wiedergeborene und glaubende Gemeinde Jesu Christi. Hier spricht die Gemeinde Jesu Christi. Hier sprechen Jesus-Jünger in diesem Text. Tut mir ein bisschen leid, also wenn hier so völlig unerweckte Leute sind, die kommen heute zu kurz, sie dürfen ein bisschen schlafen, tut auch ganz gut, ist noch früh am Morgen. Hier spricht also die Gemeinde Jesu Christi. Aber vielleicht ist auch für unerweckte Leute sehr wichtig, das mal zu hören. Also schlafen Sie doch lieber nicht. Ich möchte es überschreiben, diesen Text und die Predigt. Kinder des lebendigen Gottes haben ihre eigene, ihre besondere Geschichte mit Gott. Kinder des lebendigen Gottes haben ihre besondere Geschichte mit Gott. Und nun will ich anhand unseres Textes ein Dreifaches dazu sagen. Erstens, Kinder Gottes sind preisgegeben. Sehen Sie, was ist das für ein unerhörtes, fantastisches und tolles Bild, das der Psalmsänger hier braucht. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert. Tolles Bild, nicht? Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen langgezogen. Was will das sagen? Stellen Sie sich vor, so ein Feld ist abgeerntet und nun kommt der Bauer mit dem Pflug. Und nun schneidet die scharfe Pflugschar in den Acker ein und reißt ihn auf. Sie verwundet ihn. Und der Acker kann sich nicht wehren. Er ist dem Pflug, der tief hineingeht und ihn aufreißt, er ist dem scharfen Pflug preisgegeben. Und so sagt der Psalmsänger, so sind Gottes Kinder preisgegeben. Ich rede gleich davon. Sind zunächst mal preisgegeben. Ohnmächtig. Sie haben ihre Furchen langgezogen, steht hier. Dazu sagt Luther ein wundervolles Wort. Also werden die Gottesfürchtigen durch Verzug und langes Warten angefochten, dass sie meinen, Gott achte ihrer nicht mehr. Wehrlos preisgegeben wie ein Acker dem Pflug. Meine Freunde, wir brauchen diesen Satz nur zu sagen. Und dann steht hoffentlich vor unserer Seele sofort das Bild zunächst nicht der Kinder Gottes, sondern des einzigartigen Sohnes Gottes, des Herrn Jesus Christus. Wehrlos preisgegeben wie ein Acker dem Pflug. Da sehe ich Jesus vor mir, wie er gegeißelt wird, wie sie ihm die Dornkrone aufsetzen, wie der Volkshaufe ihn verhöhnt, wie sie ihm ins Gesicht speien, wie er am Kreuz hängt. Wehrlos preisgegeben. Wenn es von einem gesagt ist, ist es von Jesus gesagt. Sie haben auf meinem Acker die Pflüger geackert, auf meinem Rücken geackert und die Furchen langgezogen. Es gibt von dem mittelalterlichen Maler Albrecht Dürer eine wundervolle Holzschnittreihe, die ziemlich unbekannt ist. Man nennt sie die kleine Passion. Das sind Bilder zum Leiden Jesu, Holzschnitte. Und diese Passion wird eingeleitet mit einem Holzschnitt, den hat Dürer unterschrieben, der Schmerzensmann. Ich hätte jetzt technisch so vollkommene Sache, dass ich mit Lichtbild eben an die Wand werfen könnte, aber ich muss Ihnen eben so schildern, dieses Bild. Der Schmerzensmann. Da sitzt Jesus, es ist so, dass ja eine Passion gar nicht so war, wissen Sie. Da sitzt Jesus auf einem Stein. Er stützt seinen Kopf in die Hand. Auf seinem Haupt ist die schreckliche Dornenkrone. Und in seinen Füßen und Händen sieht man die Male von den Nägeln. Und sonst nicht. Auf dem Bild ist nichts zu sehen von Kaiphas und Pilatus. Da ist nichts zu sehen von brüllenden Volksmassen. Da ist nichts zu sehen von Soldaten und Henkern. Nicht vom Judas und verleugnenden Petrus. Nur der Schmerzensmann ganz allein auf diesem Felsblock. Ganz allein. Es ist erschütternd, wie dieses Bild das Preisgegebensein Jesu schildert. Seine unsagbare Verlassenheit. Ganz allein. Preisgegeben allen finstern Mächten, sogar dem Zorne Gottes. Und nun sagt unser Psalmsänger, meine Freunde, alle, die sich mit Jesus einlassen, alle, die mit diesem Jesus zu tun haben, die an ihn glauben, die an seinem Heil teilhaben wollen, alle Kinder des lebendigen Gottes, denen geht es genauso. Sie sind preisgegeben. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert. Ah, ich habe eine Woche lang überlegt, wie ich Ihnen das deutlich machen könnte, was das heißen soll. Kinder Gottes sind preisgegeben. Und es ist mir klar, ich kann es am besten deutlich machen am Leben eines Gottesmannes. Ich wähle den Apostel Paulus. An seinem Leben, ich hoffe, dein Leben ist ein bisschen bekannt. Ich hoffe, daran kann ich deutlich machen, was es heißt, Kinder des lebendigen Gottes sind preisgegeben. Am Leben des Apostel Paulus. Hier, da wird uns Apostelgeschichte 27 ein Schiff geschildert im Sturm. Wissen Sie, eins der antiken, schwerfälligen Segelschiffe. Es ist in einen entsetzlichen Sturm geraten. Ein Teilnehmer an dieser fürchterlichen Fahrt schreibt wörtlich: Da aber in vielen Tagen weder Sonne noch Gestirn erschien und ein großes Ungewitter uns drängte, war alle Hoffnung unseres Lebens dahin. Menschen preisgegeben im Sturm. Sie können nichts mehr machen. Jede Welle kann sie zerschmettern, in die Tiefe reißen. Preisgegeben. Und unter den Passagieren ist das Kind des lebendigen Gottes, der Apostel Paulus. Da wird deutlich, Kinder Gottes sind den Nöten der Welt preisgegeben. Wenn die Welt sich nicht mehr regieren kann, wenn wir in immer neues Elend und Angst hineintreiben, sind Kinder Gottes mit preisgegeben. Wir sind noch nicht im Himmel. Um uns ist lauter Sturm. Und es sitzen viele hier, in deren Leben vielleicht so mancherlei Stürme toben. Und man ist so wehrlos dabei und so hilflos. Aber lieb, meine Freunde, Kinder Gottes haben noch andere Pflüger, die die Welt nicht kennen. Kinder Gottes sind in ganz anderer Weise preisgegeben als die Weltleute. Ich mache es wieder am Apostel Paulus deutlich. Da war die große Stadt Philippi. In der Mitte der Stadt lag das große Gerichtsgebäude und im Hof des Gerichtsgebäudes war eine Martersäule. Und an diese Martersäule ist der Apostel Paulus angebunden. Da wurden die Hände mit Riemen gefesselt hochgezogen. Und dann stehen bei ihm zwei Henkersknechte, die mit der fürchterlichen römischen Peitsche seinen Rücken zerfleischen und mit hohen Worten auf ihn einschlagen, immer wieder einschlagen den blutigen, zerfleischten Rücken des Apostel Paulus. Unter Hohn und Spott der Umstehenden. Das waren Philippi. Meine Freunde, das ist es. Kinder des lebendigen Gottes sind preisgegeben dem Spott und Hass der Welt. Wer von euch davon nichts zu tragen hat, da weiß ich nicht ganz genau, ob sie vielleicht verheimlichen, ob sie ein Christ sind. Oder wenn sie trotzdem in Ruhe leben dürfen, danken sie Gott. Dann danken sie Gott. Aber das Normale ist für Kinder des lebendigen Gottes, was Jesus sagt: So euch die Welt hasst, sie macht die Kinder Gottes nicht. Sie machen ein bisschen Christentum. Sie machen eine Kirche, die alles Mögliche zaubert. Aber sie macht nicht Menschen, die sagen, ich habe einen Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Und das höre ich immer wieder von meinen Jungs, wie sie oft im eigenen Elternhaus Verständnislosigkeit und Hohnspott tragen müssen. Es gibt im 51. Kapitel des Propheten Jesaja ein merkwürdiges Wort, das davon redet, dass die Kinder des lebendigen Gottes verspottet werden. Ein merkwürdiges Wort, das mir auffiel, weil es ein ganz ähnliches Bild enthält wie unser Textwort. Da heißt es: Deine Schinder sprechen zu deiner Seele. Bücke dich, dass wir darüber hingehen und machen deinen Rücken zur Erde und wie eine Gasse, dass man darüber hinlaufe. Ich sage nochmal: Spott und Feindschaft der Welt ist für Kinder des lebendigen Gottes normal. Und wenn sie sich bekehren zum Herrn, dann müssen sie damit rechnen. Sie können im Grunde nicht ein Kind Gottes sein und der Abweichung der Welt entgehen. Ich fand in den letzten Tagen ein altes Lied, dessen Verfasser gar nicht bekannt ist. Da heißt es: Wie doch hält so seine Schar hier auf Erden, denn sie soll ihm ganz und gar ähnlich werden. Als ein Rätsel jedermann folgen still auf seiner Bahn seine Herden. Ah ja, Kinder Gottes sind preisgegeben. Und nun habe ich den ärgsten Pflüger, meine Freunde, noch gar nicht genannt. Von dem die Welt nicht versteht. Ich mache das wieder deutlich am Apostel Paulus. Da sagt er einmal, geheimnisvolles Wort, dass Satans Engel ihn mit Fäusten schlage. Als ich Student war, wurde gesagt, das wäre wahrscheinlich eine Art Krankheit gewesen, Epilepsie oder sowas. Das ist dummes Zeug. Was versteht die Welt davon, dass Kinder Gottes dem Engel Satans begegnen, der sie mit Fäusten schlägt? Wer von ihnen Anfang im Glauben gemacht hat, der weiß etwas davon, wie der Teufel sich verbinden kann mit unserem Fleisch und Blut und zu Fall bringen will. Uns in Verzweiflung stürzen will. Ich lese so gern so Bücher der Alten, der Väter. Und da ist mir seit einiger Zeit wieder so ein alter Tröster an die Hand gekommen, Starks Gebetbuch. Das haben ihre Großeltern gelesen, mit großem Segen, nicht? Starks Gebetbuch. Das gibt es natürlich nur noch antiquarisch zu haben. Und da fand ich folgendes Gebet. Da ist davon die Rede, wie Satans Engel mit Fäusten schlagen kann, anfechten kann. Ich klage dir von Grund meines Herzens, mein Herr, wie ich an deinem Lobe oft verhindert werde durch abscheuliche und böse und lästerliche Gedanken, welche aus meinem Herzen aufsteigen. Du weißt wohl, wie sie mich wie feurige Pfeile überfallen. Und wenn ich an die vielen Gespräche meinen jungen Freunden denke, von Herzensnot, ich möchte dem Heiland gehören, und die Sünde ist mächtig und ich fiel, und das sind die Anfechtungen, dann weiß ich, verstehe etwas davon, dass Satans Englein mit Fäusten schlägt. Dass Paulus recht hat, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen, die in der Luft herrschen, mit den bösen Geistern im Himmel. Und wenn ich an die vielen schwermütigen Frauen denke in unseren Tagen, die mit Schwermut geplagt sind, mit Dunkelheiten, die gegen sie angehen, dann sehe ich etwas davon, dass hier der schreckliche Pflüger am Werke ist. Gottes Kinder sind preisgegeben, verstehen? Den Nöten der Welt, aber vielmehr den besonderen Anfechtungen der Kinder Gottes, dem Hass der Welt und den dunklen Dingen. Ja, wie weit sind sie preisgegeben? Verzeihen Sie, mein erster Teil ist heute unverhältnismäßig lang, nicht? Aber das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss hier noch mal ein Erlebnis erzählen aus meiner Gefängniszeit. Ich geniere mich, ich weiß. Ich langweile sie damit. Ich öde sie damit an und man will diese alten Kamellen nicht mehr hören. Aber andererseits habe ich da meine tiefsten Erfahrungen gemacht. Und darum erlauben Sie mir, da etwas deutlich zu machen. Da saß ich eines Tages wieder in der Zelle und empfand schrecklich das Preisgegebensein. Die Pflüger haben auf meinem Acker geackert, auf meinem Rücken geackert. Wie der Acker wehrlos preisgegeben ist, so war ich preisgegeben den Menschen. Sie konnten alles mit mir machen. Und wenn das alles gewesen wäre, das Schreckliche war, wie man in den Nächten, in denen man nicht schlafen konnte, preisgegeben war den dunklen Gedanken, den unheimlichen Anfechtungen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich war an den Pforten der Hölle. Und dann riefen mich meine Peiniger eines Tages heraus und sagten, sie hätten Mitleid mit mir und ich könne jetzt sofort hier herauskommen, wenn ich bereit wäre, in Staatsdienst zu treten. Sie boten mir sogar eine schöne Stelle als Oberregierungsrat an, auf der Stelle. Allerdings müsse ich mich verpflichten, ich könne für mich glauben, was ich wolle, aber von Jesus nicht mehr zu reden. Ich könnte für mich meinen Glauben behalten. Mir war es im Augenblick klar, dass dies, auch wenn ich für mich glauben durfte, was ich wollte, eine Verleugnung meines Herrn war. Da habe ich Nein gesagt. Und dann schrie mich einer an mit einer langen Rede, der Inhalt war, sind ja Narr. Und dann habe ich ihm gesagt, und darauf kommt mir es jetzt an, sehen Sie, ich fürchte diese Zelle und fürchte die Dunkelheiten, die ich da erlebe. Aber mehr als das fürchte ich, ein anderes preisgegeben sein, nämlich das preisgegeben sein dem Zorn und Gericht des Heiligen Gottes, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle, das fürchte ich. Und meine Freunde, so steht es bei Kindern des lebendigen Gottes. Sie nehmen all diese Nöte ihres Glaubenslebens gern im Kauf, denn sie fürchten im Grunde nur eins, den Zorn, das Gericht Gottes. Da preisgegeben sein, das muss schrecklich sein. Und das Verwunderliche, meine Freunde, dass diese Welt in Sicherheit lebt und der Zorn Gottes steht über ihnen. Sie werden es merken, wie sie preisgegeben sind. Und die unter ihnen, die sich noch nicht zum Herrn Jesus bekehrt haben, denen sage ich, sie werden preisgegeben sein dem gerechten Gericht und Zorn Gottes. Und sehen Sie, weil Kinder des lebendigen Gottes das fürchten, darum treibt es sie hin zum Kreuze Jesu. Zum Kreuze Jesu. Ah, beim Kreuz Jesu. Da ist Gottes Zorn gestillt. Da ist Gottes Zorn gestillt. Wir besprachen am Freitag im Leiterkreis den 1. Timotheusbrief. Da heißt, da überwiegt die Gnade. Da überwiegt die Gnade. Da ist Vergebung meiner Schuld. Da ist Versöhnung mit Gott. Da ist Frieden. Sehen Sie, so sind Kinder Gottes, wollen Sie es mal ganz ernst mitnehmen, allem preisgegeben, allem, dem Zorn der Welt und dem Teufel und allem, ihrem eigenen Fleisch und Blut, ihrem tausend Kämpfe, sind allem preisgegeben. Nur einem nicht mehr, dem Zorn und Gericht Gottes. Sie sind gerettet, versöhnt, angenommen durch Jesus. Und sehen Sie, nun komme ich zum Zweiten. Christen haben ihre besondere Geschichte mit Gott. Erstens sind preisgegeben. Jetzt kommt das Zweite. Sie sind Gottes Ackerland. Sie sind Gottes Ackerland. Am liebsten würde ich einen Vers singen lassen, damit Sie nur ganz neu zuhören können. Denn wenn Sie nur den ersten Teil hören, dann haben Sie, wie ich nur die geringere Hälfte gehört. Das Wichtige kommt jetzt. Sie sind Gottes Ackerland. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert. Da ist nicht nur die Rede, meine Freunde, von der Not und dem Kampf eines richtigen Christenstandes, sondern es ist was Wundervolles und Herrliches gesagt. Da ist gesagt, ich bin Acker. Acker Gottes. Alle meine Anfechtungen, meine Kämpfe, meine Niederlagen, meine Siege, meine Kümmernisse dürfen Frucht bringen für den lebendigen Gott. Es darf was rauskommen dabei. Ja, die Kümmernisse sind notwendig, ein Acker muss gepflügt werden. Sehen Sie, es ist ein großer Unterschied, sagt die Bibel, zwischen denen, die dem Herrn gehören und denen, die nicht gehören. Lesen Malachi 3. Die Welt erlebt alle ihre Nöte, ihre Kümmernisse, ohne Sinn und Verstand, ohne Frucht, bleibt alles, wie es ist. Gucken Sie doch Deutschland an. Wie hat Gott mit uns geredet? Sehen Sie irgendeine Änderung? Wir werden genauso reintrudeln und nichts wird sich ändern. Sie taten nicht Buße, heißt in der Offenbarung. Weltmenschen erleben alle ihre Nöte ohne Sinn und Verstand und ohne Frucht. Kinder Gottes haben ihre eigene Geschichte mit Gott. Da darf aus allem Frucht herauskommen. Frucht für Gott. Ich will das mal kurz skizzieren, damit Sie verstehen, was ich meine, was die Bibel meint. Da tut man einen Fall. Kennen wir? Und da dürfen wir unser eigenes Herz kennenlernen. Und man kommt in die Demut. Und das ist eine schöne Frucht. Wenn man an sich selber in seinen eigenen Augen klein ist. Oder wir haben einen Sieg. Irgendwo einen Sieg. Dann lernt man die Macht Jesu und seine Erlösung kennen und wird im Glauben gestärkt. Wirst du gehasst, dann ist das ein wundervolles Exerzierfeld, wo du Liebe lernen kannst. Wo du Liebe lernen kannst. Ficht der Teufel uns an, dann treibt uns das nun näher zum Kreuze Jesu, weil wir allein nicht mehr fertig werden. Sind wir in Verhältnissen, wo alles um uns her grau in grau ist, wir dürfen Frucht bringen. Dann dürfen wir lernen, dass die Frucht des Geistes Freude ist. Ah, wir möchten aber so strahlendere Leute werden, nicht? Die Frucht des Geistes Freude. Ist um uns her alles voll Hass und Streit im Großen und im Kleinen, nicht in den Völkern und in den Häusern, dann ist das ein wundervolles Betätigungsfeld, dass wir uns zeigen als Friedenskinder. Als Friedenskinder. Was uns auch wieder fehlt, es darf Frucht herauskommen. Aber meine Freunde, der Graf Zinzendorf, Sie kennen den Namen, den Gründer der Brüdergemeinde, der hat davon was verstanden, also diesen wundervollen Versang. Oh, wie sind die Seelen glücklich, die sie ihrem Heiland gänzlich zugewandt. Wären wir doch ein recht geschicklich und dem Meister ganz bequemes Gartenland. Die Pflüge haben auf meinem Rücken geackert, wohl, wären wir doch ein recht geschicklich und dem Meister ganz bequemes Gartenland. Und nun noch ein drittes. Christen, je Gottes Kinder, haben eine besondere Geschichte mit Gott. Sie sind preisgegeben. Aber sie dürfen Frucht bringen, sie sind Gottes Ackerland. Und nun kommt das Dritte. Und jetzt möchte ich wieder ein Vers singen lassen, denn jetzt denke ich, das ist das Allerwichtigste. Aber die haben da oben alle Fenster zugemacht, das ist natürlich eine Katastrophe, nicht? Würden Sie mal zwischendurch ein paar aufmachen, denn der dritte Teil ist mir nur doch wichtig, als dass er wegen Mangel an Sauerstoff verloren geht. Dankeschön, danke. Ja, lass eine Luft rein. Christen haben eine besondere Geschichte mit Gott, sind preisgegeben, sie dürfen Ackerland sein und jetzt kommt das Dritte. Sie haben einen guten Herrn. Ha, meine Freunde, ich habe ja nicht ein Christentum, gebe ich keine drei Pfennige drum, sondern einen Herrn, den Herrn Jesus Christus. Sie haben einen guten Herrn. Also meine Freunde, unser Text ist ja ein Bild, das ist ja ein Bild, wissen Sie, das ist so fantastisch und so vital und so großartig. Ich möchte dich Götten das so klar machen, wie wundervoll dieses Bild ist. Nehmen wir mal. Die Pflüger haben auf meinem Rücken geackert und ihre Furchen langgezogen. Das ist schon ein unerhörtes Bild. Und dann geht's weiter. Der Herr, der gerecht ist, hat die Seile abgehauen. Das ist ein Bild, da muss man beinahe lachen. Stellen Sie sich vor, da ist also ein Pflüger im Morgenland, der pflügt mit zwei starken Ochsen, nicht? Und reißt den wehrlosen Acker auf. Einmal kommt ein starker Kerl, hat ein Messer da an und schneidet einfach die Seile zu Ochsen durch. Aus mit dem Pflügen. Fertig. Wir würden es modern vielleicht, die wissen ja nicht, was Ochsen sind, die fragen, wie PS der hat und so. Man würde es also besser so sagen, der Bauer, der flücht mit dem Trecker, nicht? Und auf einmal kommt ein starker Kerl und bringt den Pflug zum Halten und reißt die Zündkerzen aus dem Trecker. So ist fertig, nicht? So sagt der Psalmengel, so macht's doch Herr. So macht's doch Herr mit den Nöten, Anfechtungen, Kümmernissen der Seinigen. Es kommt der Augenblick, wo er die Pflüger zum Halten bringt und reißt die Zündkerzen raus. Wie das hier steht, nicht? Hören Sie es nur mal. Ich muss noch mal lesen. Sie haben ihre Furchen langgezogen. Der Herr! Bumm! Wie das da steht. Der Herr! Auf einmal kommt ein Instanz dazwischen. Mit der hatten die Pflüger, der Teufel und die Welt überhaupt nicht gerechnet. Er ist da. Kennen Sie ihn? Gehören Sie ihm? Der Herr! Und da stellt sich auf einmal raus in dieser zweiten Hälfte unseres Textes, dass ich am Anfang nicht genau geredet habe, dass Gottes Kinder im Grunde gar nie preisgegeben sind. Dass es nur so aussieht, dass sie gar nie preisgegeben sind. Die Augen ihres Herrn, ihres Heilandes, ihres Erlösers haben sie die ganze Zeit im Auge gehabt. Ist hier ein Mensch in Dunkelheit und Not und Kampf und Schwierigkeiten? Die Augen eines Heilandes sehen dich die ganze Zeit an. Ja, die Welt ist preisgegeben. Sind wie Staub, wie Spreu der Wind zerstreut. Kinder Gottes nicht. Es sah so aus, aber im Grunde sind sie es gar nicht. Und wenn Teufel und Welt und ihr eigenes Fleisch und Blut und alles Mögliche ihnen genug Not gemacht hat, dann kommt der Herr und reißt die Zündkerzen raus und dann ist fertig mal mit den Flügern. Und dann kommt die Zeit der Ruhe und der Erquickung. Kennen Sie die Geschichte von Hiob in der Bibel? Die wundervolle Geschichte von Hiob. Da lässt der Herr zu, dass der Teufel ihn schlägt. Er nimmt seine Kinder, sein Hab und Gut, die Gesundheit. Dann kommt seine Frau und sagt, dein Glaube ist doch Quatsch. Welche Dunkelheit, da kommen seine Freunde und reden dummes Zeug. Geistliche Worte, aber dummes Zeug. Ein grauenvoll verlassener und preisgegebener Mann. Und auf einmal kommt die Stunde, das müssen wir als Buch Hiob lesen, wo der Herr in Erscheinung tritt, im Wetter. Und da zerhaut er die Strecke. Und Hiob bekommt Frieden, innen und außen. Es endigt, auf, wie wenn die Sonne durch Wolken bricht. Hier bekommt Frieden. Doch Herr hat die Seile zerhauen. Und meine Freunde, so geht es im Christenleben zwischen Not, Anfechtung, Kampf und Friedenszeiten hin und her. Endgültig wird diese zweite Hälfte wahr. Wenn, lassen Sie mich eine Geschichte erzählen. Kennen Sie die Geschichte von Stephanus? Der hat den Hass der Welt so erlebt, dass sie ihn mit Steinen totwarfen. Der einsame Mann, Hass und Hohn und Feindschaft um ihn her. Und als es zusammenbricht, da kommt der Augenblick, wo er ruft, ich sehe den Himmel offen und mein Heiland aufstehen, er geht mir entgegen. Das sind diese Worte. In dem Augenblick hat der Herr die Zündkerzen rausgerissen. Da ist er zu Hause, im Frieden heime gekommen. Da sind die Seile der Pflüger zerhauen. Da kann ihn kein Hass und kein Teufel und nichts mehr kriegen. Ich habe Lust, daheim zu sein bei dem Herrn, sagt Paulus mal. Ich schließe noch mit einem anderen unbekannten Vers, einem alten Jubelvers. Bald wird unser Lied erklingen. Neu am Strand der Ewigkeit. Jubelnd werden wir dann singen, ihm, dem Herrn der Herrlichkeit. Preis dem Lamm, das uns erkoren aus des Todes finsterer Nacht. Uns zum Licht hat neu geboren, ihm sei ewig Dank gebracht. Wohnst du? Herr Jesus, dir sei Dank gebracht. Deine Gemeinde ist der Welt ein Rätsel und ein großes Wunder. Und die unter uns, die dich kennen, wir sind uns selbst ein Rätsel und ein Wunder. Und darum danken wir dir, Herr, dass du uns siehst und festhältst und dass du da bist und tröst und stärkst und uns Frucht bringen lässt. Und wenn eine Stunde kommt, die Zündkerzen herausreißt, und allem Flügen ein Ende machst. Wir danken dir, Herr. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 312 den vierten Vers singen. In den zweiten Vers singen, du gingst, o Jesu, unser Haupt, durch Leidenhimmel an und führest jede, der glaubt, in die gleiche Bahn. Nun wollen wir noch einmal stille werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Ich muss nochmal aus.